Also, stell dir vor, du sitzt in einem völlig überladenen Auto.
Oh je, das fängt ja schon gut an.
Ja, warte ab. Es ist einer dieser brütend heißen Sommertage, weißt du? Die Luft flimmert so richtig über dem Asphalt und du steckst auf der A1 im Stau, irgendwo hinter Hamburg.
Gnadenloses Stop and Go, schätze ich.
Absolut gnadenlos. Und wir reden hier jetzt nicht von einem geräumigen, klimatisierten Van oder so, sondern von einem Skoda Octavia Kombi, der, naja, der noch nie in seinem ganzen automobilen Leben so vollgepackt war.
Da kriegt man ja schon beim Zuhören Platzangst.
Richtig. Oben auf dem Dach thront so eine massive Tuleski-Box und direkt daneben, fast schon absurd deplatziert, ein komplettes Schlauchboot, das da irgendwie eingewickelt ist.
Ein Schlauchboot auf dem Dach.
Ja. Und die Klimaanlage brummt auf höchster Stufe, kämpft völlig verzweifelt gegen diese Hitze an. Und als ob das halt alles noch nicht reicht, dröhnt von der Rückbank ununterbrochen, also wirklich in absoluter Dauerschleife, dieser eine 90er-Jahre-Hit.
Lass mich raten.
I like to move it.
Nein, das ist ja ein Szenario, bei dem bei den meisten Erwachsenen wahrscheinlich sofort der Fluchtreflex einsetzt. Man will eigentlich nur in Ruhe am Ziel ankommen und stattdessen.
Stattdessen bist du in einer rollenden Sauna mit ohrenbetäubendem Soundtrack gefangen.
Genau.
Und vorne sitzen eben die Großeltern, der Großvater, der hier gleichzeitig der Skipper ist, und seine Frau Sabine.
Okay.
Und hinten auf der Rückbank sitzen die Enkelinnen, Yara, 14 Jahre alt, und Malu, fast 13. Und die beiden singen jede verdammte Zeile dieses Songs lauthals mit.
Wahnsinn. Da braucht man starke Nerven.
Das kannst du laut sagen. Der Großvater schreibt später in seinen Notizen einen Satz, der eigentlich alles zusammenfasst. Er schreibt: Du musst stark bleiben.
Herrlich.
Aber irgendwann kapituliert er einfach, lacht und wippt im Takt mit. Und genau da, in diesem überhitzten, extrem lauten Octavia, beginnt unser heutiger Tauchgang.
Eine wirklich fantastische Ausgangssituation, finde ich. Denn was wir heute vor uns haben, ist weit mehr als nur ein klassischer Reisebericht.
Ja, total. Wir betrachten hier im Grunde ein hochspannendes soziales Experiment, auch wenn es vielleicht gar nicht als solches geplant war.
So ist es. Uns liegt nämlich das private, komplett ungeschönte und sehr ehrliche Logbuch der Segeljacht Kalami Star aus dem Sommer 2023 vor.
Ein echtes Fundstück, absolut. Und unsere Mission für heute ist, wir wollen herausfinden, was eigentlich auf dieser zwischenmenschlichen Ebene passiert, wenn man zwei extremsportliche, mitten in der Pubertät steckende Teenager-Mädchen aus ihrem gewohnten Alltag reißt.
Und sie dann auf einen einwöchigen Segeltörn auf der Ostsee mitnimmt.
Richtig. Die Route geht von Heiligenhafen nach Dänemark und wieder zurück.
Und da müssen wir direkt mal was klarstellen. Ein Segeltörn auf der Ostsee ist absolut keine Kaffeefahrt auf einem Flusskreuzfahrtschiff, ne?
Nee, definitiv nicht.
Segeln bedeutet körperliche Arbeit, komplizierte Manöver, extreme räumliche Enge und vor allem diese absolute Abhängigkeit vom Wetter.
Das wird oft total unterschätzt.
Genau. Wir analysieren hier also ein faszinierendes soziales Mikroklima. Es geht um zwei völlig verschiedene Generationen, die auf ganz wenigen Quadratmetern aufeinandertreffen.
Und da spielen ja auch Erwartungshaltungen eine riesige Rolle, oder?
Ja, Erwartungen, ein wildes Hormonchaos bei den Teenagern, das Übertragen von Verantwortung. Und letztlich geht es um die große Frage, wie man diese intensive Zeit überlebt, ohne sich am dritten Tag gegenseitig über Bord werfen zu wollen.
Wobei der Fokus ganz klar auf dem Erlebnis mit den Enkelkindern liegt, ne? Das Boot ist im Grunde nur die Bühne für dieses Spektakel.
Richtig, das ist die Kulisse.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Denn der Start in Heiligenhafen, der ist alles andere als idyllisch.
Nach dieser Autofahrt kein Wunder.
Ja, und nach dieser ganzen extrem anstrengenden Stau-Odyssee auf der A1 kommen sie endlich am Hafen an. Es hat schwere Gewitter gegeben, die Luft ist total drückend.
Oh, diese schwüle Gewitterluft.
Schrecklich. Sie fangen dann an, das Auto auszuladen, was bei den ganzen Taschen, den Vorräten und diesem Schlauchboot an sich schon eine logistische Meisterleistung ist.
Das glaube ich sofort.
Und genau in diesem Chaos fällt der Blick des Skippers auf den Fahrradständer an Steg 12. Sein geliebtes kleines 16 Zoll Dahorn-Klapprad, das er dort eigentlich sicher wähnte.
Lass mich raten, es ist weg.
Es ist weg. Geklaut. Einfach verschwunden.
Ach nein.
Und als ob das Schicksal an diesem Tag noch nicht genug zugeschlagen hätte, hat die Oma auch noch ihre Strickjacke an der Raststätte Budikate Ost liegen lassen.
Das ist aus psychologischer Sicht genau der Moment, an dem so ein Generationenurlaub komplett kippen kann. Also noch bevor man überhaupt den Motor gestartet hat.
Ja, der Stresslevel der Großeltern ist auf dem absoluten Höhepunkt.
Man hat sich so auf die Erholung gefreut und stattdessen startet man mit Verlust, Frust und Polizeikontakt.
Richtig. Und die Polizei kann ja auch nicht zaubern. Aber, und hier kommt der erste krasse emotionale Wendepunkt, die Polizei findet das Rad tatsächlich wenig später wieder.
Echt jetzt? Das ist ja unglaublich.
Ja, das ist eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst der totale Frust, dann diese unglaubliche Erleichterung und jetzt passiert etwas Überraschendes.
Was denn?
Also, du würdest ja bei all diesem Stress und Hin und Her erwarten, dass die Teenager nach dieser Autofahrt völlig genervt abblocken, oder?
Klassisch. Handys raus, Kopfhörer rein, Augen rollen und lass mich in Ruhe.
Genau. Aber stattdessen, die Mädels packen sofort an.
Wirklich?
Ja. Der Skipper notiert total erleichtert, dass sich der Roadmovie vorsichtig in einen Urlaub wandelt. Kurz darauf pumpt Malu das befreite Schlauchboot mit dem Namen Kalamissternchen auf und rudert...
Oder pullt, wie der Seemann sagt.
Genau, sie pullt völlig selbstverständlich durchs Hafenbecken.
Was hier faszinierend ist, ist dieser sofortive und scheinbar mühelose Rollenwechsel.
Wie meinst du das genau?
Naja, auf dem Rücksitz des Autos waren die beiden noch klassische Passagiere. Ne? Sie waren in der Rolle der Kinder, die chauffiert und bespaßt werden wollten.
Ja, das stimmt.
Aber in der Sekunde, in der sie den Steg betreten und merken, dass die Großeltern echten Stress haben, ändert sich die Gruppendynamik komplett. Sie erkennen plötzlich, oh, wir werden hier gebraucht.
Und wie sie gebraucht werden, das geht weit über ein bisschen Kistenschleppen hinaus. Schon beim allerersten Ablegen dürfen die beiden Halbwüchsigen die große, schwere Yacht direkt im Hafen steuern.
Das ist schon eine Hausnummer.
Absolut. Die Großeltern beziehen sie in die komplette Turnplanung ein. Da wird nicht einfach gesagt, wir fahren jetzt da lang, sondern die Mädchen müssen Wetterberichte lesen, Windrichtungen analysieren und echte Seekarten studieren.
Da wird echte Verantwortung übergeben.
Ja. Später auf der Reise in Rutköbing müssen sie bei ordentlich Seitenwind rückwärts in eine enge Box anlegen. Und Yara und Malu schmeißen im exakt richtigen Moment perfekt die Vorleinen, um das Schiff zu sichern.
Das erfordert Timing und Vertrauen.
Aber Moment mal, da muss ich jetzt wirklich mal reingrätschen.
Gerne.
Ein Segelboot ist doch im Grunde wie so ein flimmendes Escape Room Spiel, ne?
Guter Vergleich, ja.
Man kann nicht einfach die Tür aufmachen und gehen, wenn es einem zu bunt wird. Man ist gezwungen, zusammenzuarbeiten. Und wenn jemand einen Fehler macht, wird es im besten Fall nass und im schlimmsten Fall lebensgefährlich oder extrem teuer.
Richtig.
Ist das nicht ein Rezept für eine absolute Katastrophe? Also wenn ich zwei hormongeladene Teenager, die vielleicht 5 Minuten vorher noch gestritten haben, ans Ruder einer tonnenschweren Yacht stelle...
Das klingt erstmal riskant, ja.
Provoziere ich dann nicht sehenden Auges einen Unfall? Warum tut man sich das freiwillig an?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Es wirkt auf den ersten Blick wie ein enormes Risiko. Aber genau das ist der psychologische Geniestreich dieser Großeltern.
Okay, erklär mal.
Man tut es exakt wegen dieses Escape Room-Effekts. Wir müssen wissen, diese Mädchen sind seit 2015 immer wieder mal mit an Bord gewesen. Sie haben also ein Grundverständnis für das Schiff.
Ah, okay.
Und wenn du Teenagern in diesem Alter echte, ungeschönte und vor allem unersetzliche Verantwortung übergibst, passiert etwas Magisches.
Inwiefern magisch?
Naja, wir reden hier nicht von Aufgaben wie räum dein Zimmer auf oder deck den Tisch. Das sind Aufgaben, bei denen Teenager genau wissen, dass die Welt nicht untergeht, wenn sie es nicht tun.
Stimmt, dann macht's halt jemand anders.
Ganz genau. Wir reden hier von existenzieller Verantwortung. Wenn du diese Leine jetzt nicht festhältst, rammen wir das Nachbarboot und der Rumpf reißt auf.
Krass, ja.
In solchen Momenten spüren Jugendliche, dass ihr Beitrag absolut unverzichtbar ist. Es ist keine simulierte Wichtigkeit. Und das stärkt das Selbstbewusstsein und die Reife auf eine Art und Weise, wie es kein pädagogisches Gespräch jemals könnte.
Das heißt, die rebellieren dann gar nicht erst?
Sie rebellieren in diesem Moment nicht, weil sie merken, wir sind nicht das Anhängsel der Großeltern, das mitgeschleppt wird. Wir sind die Crew. Ohne uns funktioniert das hier nicht.
Okay, das leuchtet ein, wir sind die Crew, aber selbst die engagierteste Crew muss irgendwann mal an Land. Und wir haben ja schon gesagt, das Boot ist ein Escape Room.
Da muss man mal raus, ja.
Irgendwann muss man aus diesem Raum raus, sonst platzt schlichtweg der Kessel. Und bei diesen Landgängen prallen dann plötzlich zwei extrem unterschiedliche Welten aufeinander.
Das alte Lied der Generation.
Ja. Wir haben auf der einen Seite die Großeltern. Und die haben, wie viele in dieser Generation, einen tief verankerten Bildungsauftrag. Sie wollen den Enkeln etwas für den Geist mitgeben. Kultur, Geschichte.
Ein ganz klassischer Impuls. Man möchte den Horizont der Jugend erweitern und sein eigenes Wissen weitergeben.
Genau. Und das führt zu herrlich komischen Situationen. Da segeln sie gemütlich an der dänischen Küste entlang und der Skipper weist voller Ehrfurcht auf bestimmte Gebäude an Land hin.
Was für Gebäude?
Er erklärt, dass das Bauwerke des weltberühmten dänischen Architekten Arne Jacobsen sind. Absolute Meisterwerke, die sogar unter Denkmalschutz stehen.
Okay, sehr kulturell.
Und die Reaktion der fast 13-jährigen Malou. Sie schaut kurz rüber und nennt sie vollkommen lakonisch die hässlichen Hochhäuser.
Autsch, da prallen Welten aufeinander.
Oder noch besser, der Landgang in Rutköbing. Die Großeltern haben den Plan gefasst, die Mädels ins örtliche Langelandmuseum zu treiben.
Oh, ein Museum? Ein harter Sell für Teenager.
Das Ziel ist das originale Physiklabor von Hans Christian Ørsted.
Ah, der Entdecker des Elektromagnetismus.
Genau. Für den Skipper, der ja Segler ist und sein Leben und die Navigation seines Schiffes einem magnetischen Kompass anvertraut, ist Ørsted quasi ein Heiliger. Der Mann hat 1820 die magnetische Wirkung des Stroms entdeckt.
Die absolute Grundlage für das Verständnis von Kompassablenkung.
Richtig. Für die Großeltern ein absolutes Muss. Also hetzen sie durch die Stadt und stürmen 3:05 in dieses Museum, nur um am Tresen festzustellen, der Laden schließt um Punkt 15 Uhr.
Und ich vermute stark, für die Mädchen war diese Schließzeit kein Drama, sondern eher eine Erlösung.
Ein absoluter Glücksfall für die beiden. Denn die Großeltern wissen tief im Inneren genau, wen sie da vor sich haben.
Keine Museumsfans, nehme ich an?
Nee, diese beiden Mädchen sind keine Stubenhocker, die man mit verstaubten Physiklaboren hinter dem Ofen hervorlockt. Yara spielt ambitioniert und auf hohem Niveau Fußball.
Oh, okay.
Und zwar bei den Jungs, in der Kaderschmiede, beim TSV Havelse, bei den sogenannten Junks. Sie hat sogar den Traum, später in den Profifußball zu gehen.
Respekt.
Und Malou trainiert Akrobatik und Artistik im Circus Salto. Da ist eine unfassbare physische Energie im Kessel und die muss irgendwie raus.
Das ist natürlich ein riesiger Kontrast zum ruhigen Segeln oder Museumsbesuchen.
Also ändern die Großeltern die Strategie, sie machen fest in Burgstaken auf Heman und was steht dort direkt am Hafen? Ein riesiges, 40 Meter hohes, nacktes Getreidesilo, das zu einer spektakulären Silo-Climbing-Anlage umgebaut wurde.
Perfekt, das ist genau der Moment, in dem die Neurobiologie der Teenager ins Spiel kommt.
Absolut. Die Großeltern drücken also 20 Euro pro Nase ab und die Mädels klettern diese senkrechte, 40 Meter hohe Wand hoch.
Wahnsinn.
Sie powern sich dermaßen aus, bis Hände und Füße einfach nicht mehr greifen können. Nach über einer Stunde an der Wand sind sie komplett bedient.
Das kann ich mir vorstellen.
Der Skipper notiert später mit einer gewissen Genugtuung, die Mädchen seien, Zitat, hundemüde. Und das Resultat am nächsten Tag auf See?
Lass mich raten, Ruhe.
Sie schalten den Autopiloten ein, die Mädchen verkrümeln sich völlig entspannt unter Deck und die Großeltern haben endlich ein paar Stunden absolute, ungestörte Ruhe.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden und diese beiden Episoden, also das Ørsted-Museum und das Silo-Klettern gegenüberstellen, sehen wir genau, wie das jugendliche Gehirn funktioniert.
Okay, erzähl.
Der präfrontale Kortex, also der Teil des Gehirns, der für langfristige Planung, rationales Abwägen und das historische Verständnis von Architektur oder Physik zuständig ist, der befindet sich bei 13- und 14-Jährigen noch in einer massiven Umbauphase.
Der ist quasi eine Baustelle.
Genau, eine totale Baustelle. Was bei ihnen aber schon auf Hochtouren läuft, ist die Amygdala, das emotionale Zentrum. Sie brauchen viszerale, körperliche Erlebnisse. Sie brauchen Action, Erschöpfung, das Spüren der eigenen Muskeln in 40 Metern Höhe.
Das macht total Sinn.
Und hier zeigt sich die Brillanz dieses modernen Ansatzes von Großelternschaft. Es ist kein einseitiges Diktat von oben nach dem Motto, solange ihr auf meinem Boot seid, machen wir Kultur.
Sondern?
Es ist ein ständiges, aktives Aushandeln. Ein Geben und Nehmen. Man bietet intellektuelle Reize an, ja, aber man respektiert eben auch das enorme körperliche Bedürfnis der Teenager nach Auslastung. Nur weil diese Bedürfnisse ernst genommen werden, entsteht am nächsten Tag diese tiefe Harmonie unter Deck.
Wobei wir da auch ehrlich sein müssen, Harmonie ist auf einem Segelboot ein sehr relatives und fragiles Konstrukt.
Oh ja.
Kompromisse lassen sich super leicht schließen, wenn die Sonne scheint, der Wind sanft weht und am Ende des Tages ein fettes Eis wartet. Aber wir müssen über das reden, was passiert, wenn die äußeren Umstände kippen.
Oh, jetzt wird's spannend.
Speziell dann, wenn der Blutzucker ins Bodenlose stürzt.
Die explosive Mischung aus Erschöpfung, Nässe und akutem Hunger. Eine gefährliche Kombination in jedem Alter, aber bei Teenagern oft der Auslöser für Kernschmelzen.
Genau das passiert nämlich in Rotköbing. Sie haben gerade ein wahnsinnig anstrengendes, stressiges Anlegemanöver hinter sich. Der Wind war total böig, sie mussten spontan die Pier wechseln, es hat angefangen zu regnen.
Klassisches Ostseewetter.
Alle sind nass, frieren und sind körperlich komplett am Ende. Die beiden Halbwüchsigen haben extremen Hunger, ein regelrechtes Loch im Bauch. Die Großeltern jetzt noch nicht so sehr.
Das ist schon mal eine Diskrepanz.
Man einigt sich schnell auf das schnellste Bordessen überhaupt, Nudeln. Aber dann kommt die alles entscheidende Frage.
Welche?
Welche Nudeln?
Eine Frage, die für Außenstehende geradezu lächerlich simpel klingt.
Aber wir erleben hier eine epische Eskalation. Die eine Schwester will unbedingt und unter allen Umständen Spaghetti. Die andere Schwester kämpft bis aufs Blut für Spirelli.
Ach du meine Güte.
Und ganz im Ernst, ist das nicht völlig absurd? Wir reden hier von exakt demselben Teig. Es geht nur um die geometrische Form.
Bei Hunger geht jede Rationalität über Bord.
Aber die Fronten verhärten sich dermaßen, dass der Skipper im Logbuch notiert, die, Zitat, pädagogisch erfahrenen Großeltern stünden in diesem Moment völlig ratlos vor ihren Enkelinnen. Da helfen keine Argumente mehr.
Und wie haben Sie das gelöst?
Die Lösung, die die Mädchen schließlich selbst vorschlagen, der absolute Klassiker, Schere, Stein, Papier. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt und bestimmt die Nudelsorte.
Ein archaisches, aber in seiner Simplizität absolut faires und unbestechliches System zur Konfliktlösung. Aber ich nehme an, bei Teenagern endet der Konflikt nicht zwingend mit dem Spielausgang.
Ganz genau. Denn das System wäre fast aus dem Ruder gelaufen. Diejenige, die verliert, akzeptiert das Ergebnis im ersten Moment schlichtweg nicht.
Oha.
Es herrscht totale Funkstille unter Deck. Man kann die Spannung förmlich greifen. Die Luft brennt richtig. Und dann, ganz plötzlich und unerwartet, gibt die eigentliche Gewinnerin des Spiels nach.
Ach krass, wirklich?
Ja, sie verzichtet auf ihren hart erkämpften Sieg, schiebt ihr Ego beiseite und stimmt der anderen Nudelsorte zu. Der Skipper schreibt, das hätte in diesem Moment echt explodieren können, wenn sie auf ihrem Recht beharrt hätte.
Weißt du, genau in solchen vermeintlich winzigen Momenten zeigt sich, wie viel soziale Intelligenz und Empathie in diesen Mädchen bereits steckt.
Total.
Sie navigieren auf dieser Reise nicht nur die Yacht durch die Untiefen der Ostsee, sie navigieren vor allem ihre eigene hochkomplexe Geschwisterdynamik. Die Gewinnerin merkt in Bruchteilen von Sekunden, okay, ich habe bei Schere, Stein, Papier gewonnen, ich habe das Recht auf meiner Seite.
Aber.
Genau, aber wenn ich das jetzt durchdrücke, sitzt meine Schwester den restlichen Abend stumm und wütend in der Ecke. Die Großeltern sind genervt und die Stimmung an Bord ist für alle ruiniert. Also deeskaliert sie aktiv, indem sie nachgibt.
Wahnsinn eigentlich.
Sie opfert quasi die Form der Nudel für den Frieden der Crew. Das ist psychologisches Krisenmanagement auf einem Niveau, an dem wirklich viele Erwachsene scheitern würden. Der Konflikt um die Nudeln war ohnehin nur ein Ventil für die physische Erschöpfung nach dem harten Anlegemanöver.
Und hier wird es wirklich interessant.
Oh, okay.
Diese ganze brodelnde, manchmal düstere Teenager-Stimmung, dieser hochsensible Mikrokosmos unter Deck, der kann sich in Millisekunden um 180 Grad drehen, sobald die Natur, also das Außen, dramatisch eingreift.
Was ist passiert?
Lass mich dir ein Beispiel geben. Sie segeln entlang des Ristinge Klint, einer Steilküste. Das Wetter ist ungemütlich, es gibt immer wieder harte Schauerböen. Die Mädchen sitzen dick eingepackt im Cockpit und fangen völlig unvermittelt an, aus voller Kehle Lieder zu singen, um die Stimmung zu heben.
Sehr gut, Musik hilft da immer.
Ihr absoluter lautstarker Favorit in diesem Moment, ein Song mit dem Titel »Mein Lieblingstier ist die Bratwurst«.
Ein musikalisches und textliches Meisterwerk der Neuzeit, ohne Fragen.
Der pure, wunderbare Wahnsinn, oder? Der Skipper scherzt noch laut, dass sie mit diesem grauenhaften Gesang bestimmt den legendären Lindwurm, der laut einer dänischen Sage in diesem Klint wohnen soll, herausfordern und provozieren.
Und das Schicksal nimmt seinen Lauf.
Und zack, als hätte der Lindwurm wirklich zugehört,
packt eine extrem harte Windböe das Schiff. Es gibt einen unverhofften Dreher in der Fahrrinne. Es kommt zum Sonnenschuss oder, wie man auch sagt, eine Patenthalse. Das Vorsegel steht plötzlich back.
Halt, Moment. Da muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Das ist wichtig für den Nichtsegler unter uns und um Missverständnisse auszuräumen.
Okay, schieß los.
Ein Sonnenschuss und eine Patenthalse sind zwei völlig verschiedene, extrem gefährliche Dinge auf einem Boot.
Oh, echt?
Ja. Eine Patenthalse passiert, wenn man den Wind von hinten hat und das Segel unkontrolliert und brutal auf die andere Seite schlägt. Das kann dir den Mast brechen.
Verstehe.
Was du hier aber aus den Quellen beschreibst, ist ein klassischer Sonnenschuss.
Okay.
Das Boot wird von einer heftigen Böe getroffen und legt sich so extrem schief auf die Seite, dass das Ruderblatt hinten aus dem Wasser gehoben wird. In dem Moment verliert der Steuermann jegliche Kontrolle. Das Schiff folgt der Physik, luft hart an und schießt unkontrolliert direkt in den Wind. Alles an Bord fliegt durcheinander, man liegt quasi auf der Seite. Ein absoluter Kontrollverlust, der richtig Angst machen kann.
Ah, danke für die Richtigstellung. Genau das passiert hier nämlich. Richtige Action, schnelles, instinktives Reagieren ist gefragt. Das Großsegel flattert wild, sie müssen das Segel einrollen, den Motor anreißen, um das Boot wieder unter Kontrolle zu bringen.
Puh, da geht der Puls hoch.
Die Situation war wirklich nicht ohne. Der Wind prügelt mit 24 Knoten, also fast Windstärke 6, auf das Schiff ein.
Das ist ordentlich.
Und dann, kurz nachdem sie das Boot wieder stabilisiert haben und der Puls noch auf 180 ist, entdecken die Mädchen plötzlich etwas im aufgewühlten Wasser.
Der ultimative Kontrast zur Gefahr.
Genau. Erst taucht direkt im Kielwasser ein Kopf auf. Ein Seehund oder eine Robbe. Die beiden diskutieren noch hitzig darüber, was es nun war.
Schön.
Und später am Abend, als sich das Wetter wieder beruhigt, flippen die Mädels komplett aus. Warum? Sie sehen den allerersten Schweinswal ihres Lebens. Der springt da in der Abenddämmerung vor der dänischen Küste friedlich aus dem Wasser.
Wahnsinn. Solche Naturerlebnisse vergisst man nie.
Und das Erstaunliche? Der ganze Stress, diese Spirelli-Spaghetti-Krise, der Beinerunfall beim Sonnenschuss, all das ist in diesem Moment wie weggewischt, als hätte man einen Schalter umgelegt.
Faszinierend.
Sie laufen kurz danach sicher in Bagenkorb rein. Der Hafensupermarkt schließt in wenigen Minuten. Es herrscht also Alarmstufe Rot. Die Mädels sprinten los, besetzen sofort einen der öffentlichen Hafengrills, werfen Fleisch drauf, schnippeln routiniert einen Salat. Und als Krönung des Tages gibt es riesiges, typisch dänisches Eis mit allen Schikanen.
Solche Tage sind im Grunde ein perfektes Lehrstück darüber, was das jugendliche Gehirn braucht, um, naja, sozusagen online zu bleiben.
Wie meinst du das?
Jugendliche in der Pubertät leben extrem im Hier und Jetzt. Ihre Emotionen schlagen hoch aus und zwar rasend schnell in beide Richtungen. Was wir hier beobachten, ist der unglaublich dichte, rasant aufeinanderfolgende Wechsel zwischen Gefahr, Anspannung und sofortiger, greifbarer Belohnung.
Stimmt, erst der Sturm, dann das Eis.
Genau. Eben noch Windstärke 6, bockige Wellen, das Boot liegt bedrohlich schief, man muss körperlich gegenhalten und hat vielleicht sogar kurz richtig Angst. Das Gehirn wird mit Adrenalin geflutet.
Und dann?
Und kurz danach ein Schweinswal, ein Seehund, die Rettung durch ein riesiges Eis, ein spontanes Grillfest am Hafenbecken. Das ist Dopamin pur.
Ein absoluter Rausch.
Dieser ständige, ungefilterte Wechselreiz hält sie auf Trab und macht sie lebendig. Stell dir vor, du hättest diese beiden sportlichen, energiegeladenen Mädchen in einen normalen Strandurlaub gesteckt.
Oh Gott, jeden Tag 8 Stunden still auf einem Handtuch in der Sonne liegen?
Das wäre für diese Gehirne eine absolute, quälende Unterforderung gewesen. Auf dem Boot hingegen folgt auf jede Krise, sei es jetzt das Wetter oder die Nudeln, ein sofortiges gemeinsames Erfolgserlebnis.
Wahnsinn, wie all das zusammenhängt. Aber wir nähern uns jetzt dem Ende dieser faszinierenden Logbuchreise.
Leider.
Mama Verena kommt schließlich am Ende der Woche in Heiligenhafen an Bord, um die Mädchen für die Rückreise nach Hannover abzuholen. Und wenn man dieses Logbuch so in Gänze durchblättert, es war ja wirklich nicht alles eitel Sonnenschein, wie wir besprochen haben.
Definitiv nicht.
Der Skipper zieht eine sehr ehrliche, fast schon unromantische emotionale Bilanz. Ich zitiere das mal aus seinen Notizen, weil es so herrlich direkt ist.
Gerne.
Zwischen tief beleidigt bis anlehnungsbedürftig sind es manchmal nur Minuten. Ist nicht alles nur Urlaub, was hier so steht, weißt du Bescheid.
Ein wunderbar ehrlicher Satz eines Großvaters. Er verklärt nichts, er romantisiert diese Anstrengung nicht weg.
Überhaupt nicht. Aber genau da frage ich mich, also was bedeutet das am Ende alles, wenn sie im absurden Nudelkrieg standen, wenn das Boot fast kentert, wenn das geliebte Fahrrad geklaut wird, wenn die Launen im Minutentakt kippen?
Ja.
Warum resümiert dieser erfahrene Skipper trotzdem ganz am Ende der Notizen voller Überzeugung, dass es ein wunderbarer Urlaub war? Er schreibt explizit, dass sie in dieser intensiven Woche wieder an die Entwicklung der Mädchen anknüpfen konnten.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Und genau das ist der springende Punkt, der den wahren Wert dieser Reise ausmacht. Überlegen wir doch mal, wie das normale Verhältnis zwischen Großeltern und Enkeln in der Pubertät oft aussieht.
Meistens sieht man sich ja nicht so oft.
Richtig. Man sieht sich vielleicht stundenweise. Beim Sonntagscafé, an einem Geburtstag, vielleicht mal an Weihnachten. Da zeigen sich beide Seiten von ihrer besten Seite. Man ist höflich, man tauscht ein paar Neuigkeiten über die Schule aus, man isst Kuchen und verabschiedet sich wieder.
Sehr oberflächlich eigentlich.
Genau. Aber auf einem Segelboot, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, eingesperrt auf wenigen Quadratmetern, da fällt unweigerlich jede soziale Maske.
Oh ja.
Da erlebst du als Großelternteil den ganzen Menschen. Du siehst die hormonellen Schwankungen, die zornigen Momente, die Ängste beim Sturm, aber eben auch die unglaubliche Lebensfreude, die Energie und die Hilfsbereitschaft.
Dieses Anknüpfen also?
Dieses Anknüpfen, von dem der Skipper schreibt, ist der absolute Schlüsselbegriff. Es bedeutet, die Entwicklung der Enkelinnen nicht nur passiv aus der Ferne oder über WhatsApp-Nachrichten zu beobachten, sondern das Erwachsenwerden für eine Woche wieder aktiv und körperlich zu begleiten.
Man ist mittendrin.
Man reibt sich aneinander, man streitet, man löst Konflikte, man übersteht Stürme zusammen. Das schafft eine Bindungstiefe und ein gegenseitiges Vertrauen, das absolut unbezahlbar ist.
Das spürt man wirklich in jeder einzelnen Zeile dieses Logbuchs. Es ist eine Reise voller harter Windböen, geklauten und magisch wieder aufgetauchten Klapprädern, Lakritzeis, wummernden 90er-Jahre-Bässen und unglaublich wertvollen, intimen Familienmomenten.
Schön gesagt.
Es ist eine Ode an alle Großeltern da draußen, die noch die Nerven, die körperliche Fitness und den Mut haben, sich mit dem heranwachsenden Nachwuchs auf ein solches Abenteuer einzulassen.
Absolut. Und wenn wir das Ganze jetzt noch einmal Revue passieren lassen und uns anschauen, wie hier Konflikte gelöst wurden. Ich komme noch einmal auf dieses scheinbar simple Schere, Stein, Papier um die Nudeln zurück.
Ja, die Nudelkrise.
Dann drängt sich mir ein ganz anderer, vielleicht etwas provokanter Gedanke auf.
Okay, ich bin gespannt.
Verlernen wir Erwachsenen eigentlich diese simplen, spielerischen Mechanismen der Konfliktlösung, je älter und angeblich weiser wir werden?
Puh, ertappt.
Wir zerreden oft alles in stundenlangen Diskussionen, wir beharren auf Prinzipien, wir wollen unbedingt Recht behalten. Die Mädchen haben den Konflikt spielerisch dem Zufall überlassen und dann, was noch viel wichtiger ist, hat eine Seite die emotionale Größe gezeigt, ihr Ego zurückzustellen und für die Harmonie der Gruppe nachzugeben.
Stimmt.
Vielleicht ist das wahre Geheimnis solcher generationenübergreifenden Reisen gar nicht unbedingt nur das, was die Enkel von den weisen Großeltern über das Leben lernen. Vielleicht ist es viel spannender zu beobachten, welche simplen, fast vergessenen Fähigkeiten und sozialen Tugenden die Großeltern durch die Enkel wiederentdecken dürfen.
Ein verdammt starker Gedanke zum Schluss. Wer gibt nach, wer beharrt auf Prinzipien und wann reicht für den Familienfrieden einfach mal eine schnelle Runde Schere, Stein, Papier? Das war unsere heutige Analyse, unser tiefer Blick in das private Logbuch der Color Me Star.
Es war mir ein Vergnügen.
Du, der uns heute auf diesem Turn zugehört hat. Das nächste Mal, wenn du im Sommer in einem brütend heißen Kombi sitzt, der Schweiß rinnt und von der Rückbank I like to move it plärt.
Bleib stark.
Genau, atme tief durch und denk dran, genau dieser Moment könnte der Start deines besten und lehrreichsten Familienabenteuers sein. Danke fürs Dabeisein, bleib neugierig und wir hören uns beim nächsten Tauchgang.